Wir müssen einfach aufhören, den politischen Gegner zu moralisieren und zum Feind zu machen. Und das geschieht ja in unseren Debatten. Sobald also jemand in die eine Richtung etwas sagt, was nicht der eigenen entspricht, ist er schon sofort ein moralisch schlechter Mensch. Genauso wie jeder, der zweifelt an dem Sinn der Corona-Maßnahmen, eben ein Querdenker ist und dann ist er schon beinahe ein Reichsbürger. Wir machen die Schubladen auf und stopfen immer sofort jeden rein. Und dann sind die Diskurse eben nicht mehr möglich.
Sagt Pater Klaus Mertes.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Herzlich willkommen zum Cicero Podcast Politik. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir sprechen mit Klaus Mertes. Klaus Mertes ist katholischer Theologe und Pädagoge. Er ist Jesuit, Mitglied des katholischen Ordens der Gemeinschaft Jesu. Bundesweit bekannt wurde er 2010 mit der Aufdeckung von Missbrauchsfällen beim Berliner Canisius-Kolleg. Damit begann in der katholischen Kirche die Aufarbeitung der Krise um sexualisierte Gewalt. Klaus Mertes lebt heute in Berlin, ist vor allem als Seelsorger tätig und auch publizistisch bei der Zeitschrift Stimmen der Zeit. Mein Name ist Volker Riesing, ich leite das Ressort Berliner Republik bei Cicero und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Klaus Mertes, oder korrekt, Pater Klaus Mertes.
Danke sehr.
Wir wollen sprechen über politische Kultur, über öffentliche Debatten, wie das Private und das Politische vermischt werden. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, der Anschlag auf Israel. Immer häufiger zerbrechen sogar Freundschaften an politischen Debatten. Das hat Pater Klaus Mertes auch ganz persönlich erlebt. Darüber will ich mit ihm sprechen. Darüber reflektiert er in seiner publizistischen Arbeit. Und wir wollen natürlich auch jetzt kurz vor Ostern über das Christentum sprechen. Das ist unser Bogen. Und wir beginnen mal mit der Corona-Krise, die für uns jetzt schon fast so lang fern erscheint. Aber in der Zeit erinnere ich mich auch an Gespräche, die wir hatten. Und vielleicht berichten Sie noch mal, wie Sie das als der Seelsorger erlebt haben, die Corona-Krise, und was für Sie dort auch passiert ist, dass sogar Freundschaften zerbrochen sind.
Bei mir sind die Freundschaften relativ schnell angebrochen und dann zum Teil auch zerbrochen. Und zwar deswegen, weil ich sehr früh schon von der Zeitschrift Die Zeit im April 2020 gebeten worden war, als Seelsorger zu einem Streitgespräch zur Verfügung zu stehen zu dem Thema, ob Sterbende von ihren Angehörigen besucht werden dürfen oder nicht. Und es fand sich niemand, der bereit war, diese Position zu vertreten gegenüber dem prominenten Gesprächspartner, der die andere Position eben vertrat, nämlich die offizielle, dass das eben jetzt leider nicht möglich sei in der Corona-Zeit. Und dann habe ich mich entschieden, dieses Interview zu führen. Das war im April 2020 und ich war erschüttert über die Folgen, die das hatte, für mich persönlich. Ich bin mit den üblichen Shitstorms konfrontiert gewesen. Das ist okay, weil damit lebe ich sowieso oder damit lebt man sowieso, wenn man sich öffentlich äußert. Das kann man wegdrücken. Schwieriger ist es, wenn es im persönlichen Freundesumfeld geschieht. Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, warum nicht wenigstens eine Abwägungskategorie im Einzelfall möglich ist, wenn es um so existenzielle Fragen geht wie Besuch von sterbenden Angehörigen und überhaupt von Sterbenden. Und für mich ist es ein absolutes No-Go, Menschen alleine sterben zu lassen. Das ist für mich, hat sich alles in mir dagegen gewehrt. Es war dann auch nicht mehr möglich, darüber zu sprechen. Und dann verstummt eben das Gespräch und zum Teil verstummt es eben bis heute.
Aber was ist genau bei der Corona-Krise passiert? Also wir hatten eine Pandemie, wir wussten nicht genau, was passiert. Die Ängste waren groß. Die Politik hat eben ja auch versucht, hier Maßnahmen zu machen zum Schutz der Menschen. Und dieses Schutz des Menschenlebens hatte dann auch negative Folgen. Warum gab es dann kein Verständnis gegenseitig an den unterschiedlichen Polen? Was ist denn da überhaupt passiert, dass es zu dieser Polarisierung kam?
Das ist ganz schwer zu beschreiben nachträglich, zumal dann, deswegen, weil ich ja Teil dieser Debatte bin und nicht in einer neutralen Position drüber fliege und das jetzt von oben neutral beobachte. Ich habe das so erlebt, dass die Meinungsverschiedenheiten und die unterschiedlichen Positionen zu diesem Thema sehr schnell verbunden worden sind mit hohen moralischen Fragestellungen. Ich nenne mal also ein Beispiel, wenn man zum Beispiel galten Meinungsäußerungen allein schon deswegen, also die so ähnlich waren wie meine, ich war dann auch sehr schnell gegen die Schulschließungen und gegen die Kita-Schließungen und gegen die Schließungen der Kinderspielplätze und so weiter und so fort, weil die Äußerung sozusagen performativ gedeutet wurde als Gefährdung des Schutzes vor Infektionen. Und das schränkte den Gestaltungsspielraum sehr schnell ein, weil der Infektionsschutzimperativ über allem stand und alle anderen Äußerungen, vor allem dann, wenn sie öffentlich waren, schon eine Gefährdung des Schutzes waren. Und dieser Schutz hat natürlich eine hohe moralische Würde. Das ist ja gar keine Frage. Und es war, ging mir zu keinem Zeitpunkt auch heute nicht darum, wie soll ich sagen, einfach Recht zu behalten. Und auch damals Intentionen, wie es dann später auch geschehen ist, von Verantwortlichen der Politik in Frage zu stellen, dass sie ihrerseits wiederum nur Instrumente in der Hand irgendwelcher anonymen Mächte wären oder so. Das war nie mein Punkt, sondern mein Punkt ist immer gewesen, wir müssen doch noch einmal die Möglichkeit haben, Abwägungskategorien ins Gespräch zu bringen, ohne dass schon die Tatsache der Erwähnung möglicher Alternativen, möglicher Preise, die zu hoch sind für die Infektionsschutzmaßnahmen, ihrerseits schon wieder als Gefährdung des Infektionsschutzes gesehen werden. Das ist die eine Seite. Dann gibt es einen anderen Konflikt, den ich auch sehr bemerkenswert fand. Das war der, ich habe immer die Position vertreten zu sagen, das hat ja dann auch mal der Schäuble gesagt, das Leben ist das höchste aller Güter, ja. Allerdings ist es sehr wichtig, das Leben auch nicht unter den Imperativ der Angst vor dem Tod so zu stellen, dass dadurch das Leben nicht mehr würdevoll ist. Also die Würde verliert, das ist die Angst, weil die Angst kann ja dann auch entwürdigen. Sie entwürdigt mich, meinen sterbenden Vater zu besuchen, deswegen, weil er mich anstecken könnte, da er an Corona stirbt. Und dann lebe ich mit dieser Angst und der Folge dieser Angst, die das in meinem Verhältnis zu meinem Vater auch im Gedenken daran hat, ein Leben lang. Will ich das oder will ich das nicht? Hier müssen doch nochmal die Frage der Qualität des Begriffes Leben nochmal über das rein physische Leben hinaus mitbedacht werden. Und ich glaube, dass wir einen ganz, ganz tiefen Dissens in der Frage haben und der auch sichtbar geworden ist, was ist denn eigentlich Leben und Wert des Lebens? Es gibt kein lebensunwertes Leben, keine Frage. Trotzdem gibt es ein Leben, das noch mehr wert ist als das bloße physische Leben.
Sie haben ja als katholischer Priester auch Sterbende begleitet, auch in dieser Zeit. Und sind dafür kritisiert worden. Haben Sie da als katholischer Priester sozusagen dann nochmal einen besonderen Zugang, dass Sie sich das trauen, in möglicherweise zu Infizierten zu gehen? Andere haben gesagt, das gefährdet mein eigenes Leben zu sehr, das mache ich nicht.
Naja, ich habe ein Vorbild, wobei ich weiß, dass jetzt viele Christen, die mir zuhören werden, in die Luft gehen werden, wenn ich das sage. Trotzdem habe ich mich nicht enthalten können, ständig mir Jesus vor Augen zu halten, der Aussätzige berührt und dadurch in Kauf nimmt, das Risiko, selbst infiziert zu werden, um zu heilen. Und nun ist der Begriff der Heilung mehr, gerade in der Bibel, mehr als nur die physische Heilung, sondern es geht ja auch um die Integration, gerade beim Aussatz, in die Gesellschaft hinein. Denn Infektionsschutz ist notwendigerweise immer mit Quarantäne und dann damit auch mit Abstand und Quarantäneregelungen und gesellschaftlicher Ausgrenzung verbunden. Ich habe 30 Jahre lang Predigten gehalten, in denen ich Jesus gepriesen habe dafür, dass er diese Ausgrenzung überwunden hat, sich berührbar gemacht hat und dann ich dann am Karfreitag über ihn singen kann, er hat unsere Krankheiten getragen. Also er hat die Infektion auf die eine oder andere Weise auch für sich übernommen. Da müssen wir jetzt viel differenzierendes sagen. Und Das heißt, von diesem Vorbild her ist es für mich schwer nachvollziehbar, in bestimmten Situationen unter Achtung natürlich des notwendigen Infektionsschutzes, da wo er möglich ist, trotzdem auch Risiken einzugehen. Ich habe, das ist ja nicht nur bei Sterbenden der Fall gewesen. Ich bin interveniert in Familien, von denen ich wusste, da gibt es Gewalt. Und dann bin ich eben angerufen worden und dann bin ich in die Familien hineingegangen und habe eben jetzt nicht die Angst davor, infiziert zu werden, nicht handlungsleitend werden lassen für mich. Wesentlicher Punkt für mich war und ist hier das Vorbild Jesu wichtig. Ich nehme ein anderes Beispiel. Große Personen, die wir als in der katholischen Kirche als Heilige verehren, sind eben bei der Pflege von Pestkranken gestorben, indem sie sich selbst angesteckt haben. Ich weiß, dass es auch jetzt Pflegekräfte gegeben hat, die eben gepflegt haben und sich angesteckt haben und deswegen selbst krank geworden sind und auch gestorben sind. Wir können doch diese Menschen nicht preisen und zugleich selbst uns so total in die Quarantäne zurückziehen, dass wir sozusagen das Beispiel, das solche Menschen uns geben, für uns einfach für irrelevant erklären. Das müssen die eben machen, weil sie eben Pflegekräfte sind. Das galt für mich ehrlich gesagt auch für das ganze Thema Lehrer und Erzieher sein. Als noch nicht klar war, ob und wie ansteckend Kinder sind, das ist ja inzwischen geklärt, dass es ja nicht der Fall war. Aber als das noch nicht klar war, sozusagen die Kinder und die Jugendlichen so in die Isolation zu schicken und dann den eigenen Infektionsschutz als Lehrer oder Lehrerin, wie es die Lehrerverbände gemacht haben, als handlungsleitend für alles zu diesem Thema Schulschließung zu machen, das war für mich nicht diskutabel.
Haben sich die Kirchen richtig verhalten in der Corona-Krise?
Ich finde, man muss sich unterscheiden zwischen den einzelnen Seelsorgern und Seelsorgerinnen und der Kirche. Also viele Einzelne haben ganz, 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 ganz viel gemacht. Und ich finde es ungerecht, hier ein Pauschalurteil zu fällen. Es gibt aber repräsentative Äußerungen aus der Kirche, die mir schwer aufgestoßen sind. Also zum Beispiel Imperative wie impfe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich kenne auch christliche Impfgegner oder Impfskeptiker. Und die haben ja auch ihre Gründe, warum sie Angst haben. Die muss ich ja auch ernst nehmen. Ich muss die Ängste derjenigen ernst nehmen, die Angst haben vor Infektionen. Ich muss aber auch die Ängste derjenigen ernst nehmen, die Angst haben davor, einen Impfschaden mitzubekommen. Und da beißt sich ja wieder die Katze in den Schwanz. Diejenigen, die Angst hatten davor, sich impfen zu lassen, wegen vermuteter, vielleicht sehr unbegründeter Ängste, denen wurde dann vorgeworfen, dass sie den Infektionsschutz gefährden, weil dann war dann plötzlich die Pandemie der Ungeimpften. Dann war das sofort mit massiven Schuldzuweisungen verbunden. Und da sind wir wieder bei der Moralisierung des Diskurses. Ich glaube, die Moralisierung des Diskurses hat es so schwer möglich gemacht, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da sind kirchliche Äußerungen, finde ich, problematisch gewesen, wie impfe deine Nächsten wie dich selbst. Also das höchste Liebesgebot, einfach lieben mit Impfen gleichzusetzen oder impfen gleich lieben, wie das eben an manchen Ordinariaten in der katholischen und auch in der evangelischen Kirche zu lesen war, fand ich einfach nicht okay. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, ich habe das nicht verstanden, wie es möglich sein konnte, dass man in der Kar- und Osterwoche 2020 einfach alles geschlossen hat. Und wie soll man denn den Osterjubel jubeln, in der sozusagen der Tod überwunden worden ist und nichts, aber auch gar nichts machen, nicht einmal, also Versammlungen an frischer Luft, wo man wenigstens mal ein Halleluja gemeinsam singt oder so, es war einfach nichts mehr. Und darunter leiden bis heute auch wirklich viele Menschen. Da sind viele tiefe Enttäuschungen bei Christinnen und bei Christen übrig geblieben aus dieser Zeit. Oder ein anderes Beispiel, wo für mich Kirche eben wirklich schwierig geworden ist, das war das ganze Thema Zugangsregelung zu Gottesdiensten, G2 und G3-Regelung und die Überprüfung des Ganzen. Ich habe die Bilder im Auge und da können Ihnen Tausende von Menschen Tausende von Geschichten erzählen. Ich sage das, ohne jetzt diejenigen anzuklagen, die das durchgeführt haben. Aber das waren natürlich die Anweisungen aus den Ordinariaten. Und da mussten dann eben Menschen nicht nur ihren Impfausweis vorlegen, sondern sie mussten zusätzlich noch einen Personalausweis vorlegen, damit sie nachweisen, dass der Impfausweis, den sie vorgelegt haben, wirklich ihr Impfausweis ist. Und es sind dann Menschen manchmal in die Kirche gekommen, die jahrzehntelang in derselben Kirche waren, ganz treue Kirchenbesucher. Die haben dann ihren Personalausweis vergessen und dann wurden sie wieder nach Hause geschickt. Eine Regelungswut verbunden mit einer Korrektheit in der Bereitschaft zu regeln.
In der Angst natürlich hier die Krankheit zu
verbreiten.
Aber wie kam es denn dazu? Wie konnte es dazu kommen, dass es sozusagen sich so zugespitzt hat? Ist es nicht dann auch die berechtigte Angst vor einer Pandemie gewesen, die wir noch nie erlebt hatten?
Keiner konnte damals wirklich beurteilen, wie berechtigt und unberechtigt die Angst war. Und das ist das eine. Deswegen möchte ich niemandem irgendetwas unterstellen. Ich verstehe auch die Politik, wenn sie für den Fall, dass es da Unsicherheiten gibt, sich dafür entscheidet, eher den sichereren Weg zu gehen und mal eher davon auszugehen, dass es gefährlicher ist, als dass es vielleicht doch nicht ganz so gefährlich ist. Ich habe das Wort immer im Ohr gehabt, es sei kein Killer-Virus. Das ist es ja auch offensichtlich nicht gewesen, so wie Ebola oder so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann doch von einem hohen Gefahrenpotenzial die Rede war. Also das ist da sehr, sehr schwer einzuschätzen gewesen. Aber dann hat sich die Angst nicht nur vor dem Virus, sondern davor, zu wenig zu tun, um zu schützen, übertragen auf den öffentlichen Diskurs. Das führte dann dazu, dass diejenigen, die entweder weniger Angst hatten oder mit vielleicht auch durchaus bedenkenswerten Gründen, wie zum Beispiel Kinderärzte oder Psychotherapeuten oder die sich da zu Wort gemeldet haben, die Angst verstärkt haben. Und das führt dann wieder zu Aggression. Letztlich ist die Aggression Ausdruck von Angst. Und ich glaube, man hat sich in der Politik entschieden, die eigene Angst, die ich verstehen kann, so stark zu machen, auch in den öffentlichen Äußerungen, dass sie dann eben ausschlaggebend wurde auch für die Bewertung von Äußerungen in politischen Diskursen. Unvergessen für mich ist die Rede von Frau Merkel im Dezember 2020, entweder 2020, wo sie wirklich flehentlich mit glaubwürdiger Angst flehentlich im Bundestag die Familien aufgefordert hat und die Kinder aufgefordert hat, an Weihnachten bitte nicht ihre Großeltern zu besuchen. Das könnten dann nämlich die letzten Weihnachten mit den eigenen Eltern sein. Und diese Angst war glaubwürdig, die flackerte geradezu in ihren Augen. Aber wenn eine Bundeskanzlerin ihre Angst so zum Ausdruck bringt, dann wird das eben eine flächendeckende Angst. Und die Gefühle der Angst waren unterschiedlich verteilt. Es waren eben ganz viele da, die hatten diese Angst nicht und sie wollten mit ihren Großeltern feiern. Ja, die nicht nur Familien mit Migrationshintergrund, die große Familienfeiern gewohnt waren, sondern auch andere hatten diese Angst nicht. Und man kann nicht Gefühle haben sollen, die man so nicht hat. Und für diese Bedenken, für diese Stimmen war dann keine Stimme mehr da, weil die Angst von oben kam.
Das ist, finde ich, nochmal ein guter Rückblick, der mich aber dazu führt, was ist denn heute? Was ist davon übrig geblieben? Was hat diese Corona-Zeit für Folgen für unsere politische Debatte und politische Kultur gehabt?
Die schwerwiegendste Folge, die ich in meinem privaten Umfeld erlebe, das ist, dass in ganz vielen Kreisen das Vertrauen nicht nur in die Politik, sondern insbesondere auch in die sogenannten Leitmedien verloren gegangen ist. Und ganz, ganz viele Menschen angefangen haben, sich alternativ zu informieren in alternativen Medien. Und das geht weiter. Der Vertrauensverlust ist nicht mit dem Ende der Pandemie weg, sondern der Vertrauensverlust ist geblieben. Das ist auch ein Preis der Corona-Zeit. Und Angst und Vertrauen sind ja eben zwei Gegenpole. Und die Angst, die von oben kam, hat einen Druck ausgelöst, der dazu geführt hat, dass Menschen Vertrauen verloren haben in die Politik, in die Medien, die ja diese Angst eben auch sehr stark gemacht haben. Und nun ist das Vertrauen weg. Aber wenn Vertrauen weg ist, bedeutet ja nicht, dass man nicht mehr vertraut, sondern man vertraut dann eben anderen Stimmen. Und da, glaube ich, ist der Punkt. Jetzt informiert man sich in anderen Medien und stellt dann plötzlich fest, na ja, der Ukraine-Krieg, da war doch auch irgendwie, was war mit der NATO und die hat doch auch sich da, war da nicht mal so ein Versprechen, dass man sich nicht erweitert und so und stimmt das denn alles überhaupt und stimmt das denn mit der Klimaerwärmung, dass das mit dem CO2 zusammenhängt? Ist doch genauso wie bei Corona, da sind bestimmte wissenschaftliche Stimmen nicht gehört worden. Es gibt auch noch andere sehr seriöse wissenschaftliche Stimmen, die das eben auch bestreiten. Wollen wir uns das doch mal angucken, ob das als stimmt, was die Medien sagen und so. So, und das ist, glaube ich, eine Langzeitfolge von Corona.
Gut, diese Neugier, sich umfassend zu informieren, könnte ja auch einen positiven Effekt haben.
Ja, selbstverständlich.
Wir sind im Cicero-Podcast Politik mit dem Jesuiten Klaus Mertes, der übrigens in Moskau mit aufgewachsen ist, seine Zeit seiner Jugend verbracht hat, eine deswegen besondere Beziehung zu Russland hat. Sein Vater war Diplomat. Also Sie haben es schon angesprochen, der Ukraine-Krieg, der nächste große gesellschaftliche Konfliktpunkt, der Überfall der Russen, Putins Armee auf die Ukraine vor 2 Jahren. Ja, wie haben Sie denn diese Debatte wahrgenommen? Ist denn hier nicht doch sozusagen dann vielleicht anders als bei Corona doch ein großer gesellschaftlicher Konsens, dass hier Russland ein Verbrechen begangen hat und die Ukraine unsere Unterstützung verdient. Die Russland-Freunde, die sich hier so ein bisschen äußern, verdienen auch nicht unser Verständnis, weil sie sich hier einem Diktator an den Hals werfen.
Also erstens bin ich ein Russlandfreund, zweitens war ich befreundet mit Antje Vollmer, die sehr klar gegen schon 2015 gegen die Wirtschaftssanktionen war und die sich auch sehr deutlich gegen die Unterstützung gegen Waffenlieferung geäußert hat. Also ich bin auch befreundet mit Menschen, die eine andere Meinung zu dieser Thematik haben. Ich habe aber eine Meinung und meine Meinung ist die, dass, weil Sie mich nach der Debatte fragen, mich hat es überrascht, wie überrascht die Leute waren, als sie die Rede von Putin gehört haben, mit der er seinen Überfall auf die Ukraine begründete. Die hielten ihn mehr oder weniger, es gab so eine ernsthafte Äußerung, dass der irgendwie in einer Sonderwelt lebe und psychisch krank wäre. Und dann mir war natürlich wie immer klar von meiner Erfahrung mit Russland her, was Putin hier sagt, ist nicht nur unterstützt von einer großen Mehrheit von Russen, sondern hat tiefe Traditionen im russischen Selbstverständnis. Nämlich 2 Dinge. Erstens, in Russland gibt es spätestens seit dem 19. Jahrhundert, aber auch schon vorher, das kann man auch bei Dostojewski nachlesen, schon immer so etwas wie einen völkischen Nationenbegriff oder einen essentialistischen Nationenbegriff. Das bedeutet, dass Russland eine besondere Seele hat, eine besondere Sendung hat auch in der Welt. Und das ist ein Identitätsfaktor, der entscheidend ist für das russische Selbstverständnis. Und dazu gehört eben auch die Vorstellung von der russischen Welt, Ruskimir, also, und das ist imperial. Also ein imperiales Selbstverständnis. Und selbstverständlich gehört die Ukraine und gehört Weißrussland zu dieser russischen Welt. Selbstverständlich hat die russische Orthodoxie ihre Wurzeln im Kiewer Höhlenkloster, in der Taufe von Wladimir im 9. Jahrhundert nach Christus. Das ist ein Mythos, der ein Identitätsfaktor ist. Der wird von Putin instrumentalisiert, sicherlich, aber es ist auch zu einfach zu meinen, dass er bloß instrumentalisiert wird. Da gibt es schon auch einen tiefen Glauben daran, der weit verbreitet ist, dass es stimmt und dass es so zu stimmen hat. Ich bin eng verbunden gewesen in den 90er Jahren mit Liberalen und Reformkräften aus der russischen Orthodoxie, von denen ja einige dann auch ermordet worden sind, schon in den 90er Jahren, die versucht haben, das aufzulösen, die ein ökumenisches Selbstverständnis Russlands sozusagen das Wort geredet haben. Und die sind dann schon in der Gorbatschow-Ära massiv in die Defensive geraten und dann eben auch inzwischen vollkommen verstummt, selbstverständlich. Sie sind geflohen. Ich habe Freunde in Russland, die jetzt in Litauen und Estland leben, und zwar schon seit 6, 7 Jahren. Das war alles nicht überraschend. Mich hat überrascht, wie sehr das hier in Deutschland dann doch überrascht hat.
Der Überfall auch.
Der Überfall, ja.
Ja. Aber was ist nun mit der weißen Fahne von Papst Franziskus? Ich meine, ist es denn nicht verständlich, dass die katholische Kirche und an der Spitze der Papst hier zufrieden aufruft oder und nicht jetzt an vorderster Front für Waffenexporte das Wort.
Ich finde es in der Tat nicht die Aufgabe der katholischen Kirche und des Papstes, also sich hier mit Werbe für Waffenlieferungen einzusetzen und sich zur Kriegspartei zu erklären. Ich finde es wichtig, dass es Institutionen gibt, die sich bereithalten für einen Moment, in dem es tatsächlich dann Verhandlungen möglich werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt will die russische Seite ja nicht verhandeln. Ich sehe Papst Franziskus auch vor dem Hintergrund sozusagen der päpstlichen Diplomatie, speziell Benedikt XV. Und seine Äußerungen zum Ersten Weltkrieg, wo er auch eine neutrale Position damals bezogen hat. Ich sehe ihn auch als Lateinamerikaner, als eine Sprachrohr sozusagen aus dem globalen Süden. Und ich weiß, das weiß ich ja auch aus dem Orden, zu dem Jesuitenorden, zu dem ich gehöre, wenn ich nach Rom gehe und dort die Mitbrüder aus Afrika und Indien und Lateinamerika treffe, dann merke ich sofort, unsere Sicht auf den Ukraine-Konflikt ist eine Minderheitssicht. Und dieser Papst ist eben im globalen Süden aufgewachsen. Der hat ein anderes Verhältnis zu den USA, ein völlig anderes Verhältnis in den USA als wir hier in Deutschland und in Europa. Für die ist USA keine Schutzmacht, sondern ebenfalls eine imperiale Macht, die seit Jahrzehnten Südamerika als ihren imperialen Vorhof betrachtet. Und dann fragen die sich natürlich, warum dürfen die Russen nicht ihrerseits so etwas wie einen imperialen Vorhof geostrategisch für sich in Anspruch nehmen. Ich teile diese Auffassung nicht, aber das ist eine Seite von Franziskus. Dann kommt hinzu, dass sich dieser Franziskus Franziskus nennt. Und dann gucken wir uns mal den Bruder Franz an, was der in Zeiten der Kreuzzüge gemacht hat. Er ist dann eben zu Saladin gegangen. Und dann gucke ich mir seine Geschichte an über den Wolf von Gubbio. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Also Franziskus wird eben von Gubbio, einem Dorf, gefragt. Da ist ein schrecklicher Wolf, der sie bedroht. Und hilf uns gegen diesen Wolf. Und dann geht eben Franziskus zu diesem Wolf und fragt den Wolf, ja, warum bist du so böse zu diesem Dorf? Und dann sagt der Franziskus, ja, die Hunde bellen immer so, wenn ich mich nähere. Und das greift Franziskus auf, dieses Bild, und sagt, ja, die NATO, die Hunde in der NATO haben eben vor der Grenze von Russland eben gebellt. Und er will natürlich zuerst zum Wolf gehen, bevor er dann ins Dorf geht. Also da hat er auch so eine franziskanische Strategie. Ob das alles aus der Sicht deutscher Politik oder aus strategischer Sicht jetzt richtig ist oder nicht, darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Nur finde ich, dass uns kommt hier eine andere Welt entgegen und auch da müssen wir es aushalten, selbst wenn wir anderer Meinung sind und ich bin anderer Meinung, diese andere Sicht auch einfach mal zu sehen.
Also wir haben sozusagen eine umgekehrte Situation. Anders als bei Corona sind Sie jetzt ja doch sozusagen in der Mehrheitsmeinung.
Genau, da bin ich Mainstream.
Für Waffenlieferungen, für volle Unterstützung für die Ukraine, ja. Und sagen, die anderen müssen gehört werden. Aber es ist ja nun nicht der globale Süden, es geht mitten durch diese Regierung. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, möchte ein Einfrieren des Konfliktes. Und wieder haben wir doch die Situation in Deutschland, dass sozusagen die Debattenkultur irgendwie nicht richtig funktioniert. Sarah Wagenknecht feiert Umfrageerfolge, obwohl sie mit irgendwelchem unrealistischem Zeug daherkommt. Also haben wir das verlernt, eine vernünftige politische Debatte zu führen, oder was braucht es da?
Ja, wir müssen einfach aufhören, den politischen Gegner zu moralisieren und zum Feind zu machen. Und das geschieht ja in unseren Debatten. Sobald also jemand in die eine Richtung etwas sagt, was nicht der eigenen entspricht, ist er schon sofort ein moralisch schlechter Mensch. Genauso wie jeder, der zweifelt an dem Sinn der Corona-Maßnahmen, eben ein Querdenker ist, und dann ist er schon beinahe ein Reichsbürger. Wir machen die Schubladen auf und stopfen immer sofort jeden rein. Und dann sind die Diskurse eben nicht mehr möglich. Man kann doch ganz entspannt oder entschieden, sage ich mal, entschieden und entspannt zugleich sagen, ich bin der Auffassung, dass die Ukraine unterstützt werden muss gegen die Aggression, weil Diktatoren, wenn sie Erfolg haben, noch gefräßiger werden. Also ist auch im Eigeninteresse, das zu tun. Ich finde, das ist eine Position, die okay ist. Ist auch meine Position. Ich muss aber doch ertragen können, dass andere das anders sehen und ihnen zuhören. Wenn wir es nicht mehr schaffen, einander zuzuhören, dann findet eben diese Spaltung statt. Und das ist auf Dauer für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft Gift.
Aber dieses nicht mehr zuhören können, das erleben wir auch und auch Sie erleben das, obwohl Sie ein auf Ausgleich gesinnter Mensch und Priester sind. Jetzt zuletzt hat der brutale Anschlag der Hamas auf Israel nochmal viel losgetreten und für mich auch ein Entsetzen über diesen neuen Gewaltausbruch, diesen entsetzlichen Gewaltausbruch gebracht. Und auch hier ist, wir sehen antisemitische Demonstrationen in Deutschland. Es gibt eigentlich das Bedürfnis einer klaren Haltung, hier an der Seite Israels zu stehen. Auf der anderen Seite findet wieder Dialogunfähigkeit statt. Wie haben Sie das erlebt? Gibt es da auch konkrete Erlebnisse?
Ja, ich habe konkrete Erlebnisse. Das eine ist Schule. Ich bin zwar nicht mehr in Schule, aber ich begleite eben viele Kolleginnen und Kollegen mit diesem Thema. Und sie müssen natürlich ganz anders rangehen in dem Moment, wo sie in der Schule mit solchen Themen konfrontiert sind. Dann haben sie eben 11-, 12-jährige Kinder, die eben den Button, wo Israel ausgestrichen ist, da. Und dann haben sie zugleich jüdische Kinder in dieser Schule. Und jetzt sind sie als Schulleiter verantwortlich dafür, dass hier der Frieden gewahrt wird und Grenzen gesetzt werden. Das ist richtig komplex. Und das ist ja nicht erst seit dem 7. Oktober so. In diesen Debatten stecken wir schulisch gesehen schon seit langer Zeit. Und wir können auch mit diesen Konflikten nicht so umgehen, dass wir, wie es ja auch in der Schule nicht funktioniert, einfach mit dem Dreschflegel draufhauen. Sondern wir müssen ja auch mal die Geschichten hören, die die Menschen eben mitbringen aus ihren jeweiligen historischen Erfahrungen und Kulturen. Für mich ist es dann aber auch wichtig, an der entscheidenden Stelle nicht nur neutral zu bleiben, sondern auch Stellung zu nehmen. Und dann bin ich dann auch bereit, also meinerseits beschimpft zu werden. Und da ist für mich vollkommen klar, seit dem 7. Oktober verstehe ich noch besser als vorher die vollkommen berechtigte Angst Israels, dass mit der Extinktion seines Staates auch die jüdische Bevölkerung dort mit Mann und Maus vernichtet werden soll. Dass das Absicht ist, das war die Sprache dieses Attentats, dieses schrecklichen Vorgangs, dieses schrecklichen Überfalls. Und das ist tatsächlich ein geplanter, politisch geplanter und gewollter, langfristig strategisch angezielter Genozid. Und das ist etwas anderes, als wenn sich Israel gegen diesen Überfall verteidigt und darauf reagiert. Selbst dann, wenn ich finde, dass Israel auch hier wiederum Grenzen überschreitet und Menschenrechte verletzt, ganz abgesehen davon, dass das, was die Siedler ihrerseits tun, auch nichts anderes ist als ein eliminatorischer Rassismus gegen Palästinenser. Das muss ich alles nicht leugnen. Trotzdem bin ich hier sprachlich entschieden. Ich rede von dem geplanten Genozid der Hamas. Ich rede nicht von einem Genozid, den Israel in Palästina vergleicht oder wie die schreckliche Äußerung von Abbas schon vor einem Jahr gewesen ist, 50 Holocausts in Palästina oder ähnliches. Ich spreche mit Menschen, auch Deutschen, die mir davon erzählen, dass plötzlich, ganz erstaunlich, die mir erzählen, Israel würde seit 75 Jahren einen Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung betreiben. Ich reagiere dann darauf, dass ich fange dann nicht an zu sagen, nee, stimmt nicht, sondern ich sage, jetzt sag mir doch mal bitte, was für einen Beitrag liefert dieser, dein Beitrag, für eine Lösung dieses Konfliktes? Das ist die Frage, die ich gerne stelle, wenn ich zurzeit spreche. Sagen, lass uns jetzt doch mal nicht über den Konflikt dort sprechen. Das können wir auch mal so. Lass uns doch mal darüber sprechen, ob die Art und Weise, wie wir hierzulande darüber sprechen, irgendwie ein konstruktiver Beitrag dazu ist zur Lösung dieses Konfliktes. Und da wäre doch das allererste, dass wir von allen Seiten her uns darum bemühen, sprachlich abzurüsten. Aber das ist offensichtlich wieder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Und zwar deswegen, weil wieder der moralische Diskurs so aufgeladen ist, dass offensichtlich ein rationales Gespräch kaum möglich ist.
Also wieder eine Diskussion, wo man Freundschaften verliert?
Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich.
Und wie ist das in einem globalen Orden? Ist da
auch im globalen Orden. Also die auch hier wieder, wenn ich mit Mitbrüdern spreche, die aus dem Libanon kommen, die sehen das anders als wir hier. Und wenn ich nach Afrika gehe, wo es einen riesigen Aufbruch von jungen Jesuiten gibt, die Schloss Dikata, also die Ausbildungshäuser des Jesuitenordens in Afrika sind voll, die sehen den Palästina- und Israel-Konflikt, die sehen den aus der Perspektive von Südafrika und für die ist das selbstverständlich die Fortsetzung des Kampfes gegen die Apartheid. Das ist eben so, das treffe ich bei denen so vor und das spaltet.
Sie sind ja schon länger in der politischen Debatte unterwegs. Ist das denn wirklich so was Neues, dieser Konflikt? Ich meine, wenn ich das richtig erinnere, gingen die Debatten um die Befreiungstheologie mitten durch den Jesuitenorden und Sie waren schon mitten dabei in 70er und 80er Jahren, wo sozusagen auch moralisch hoch aufgerüstet die Fronten klar waren gegen den Kapitalismus und gegen den Imperialismus. Hat sich heute was qualitativ verändert und was können wir von damals lernen? Was müssen wir jetzt besser machen?
Es hat sich schon einiges verändert. Wenn Sie auf die 80er Jahre ansprechen, ich nehme mal ein Beispiel. Die Mehrheit meiner Mitbrüder in Westeuropa, vor allem auch in Deutschland, waren Teil der Friedensbewegung. Die lagen alle mehr oder weniger in Mutschlangen im Schlamm, um zu verhindern, dass die Pershings da reinkommen. So. Es gab auch die andere Position, aber das war eine harte Auseinandersetzung. Ganz anders klang die Sache schon, wenn man damals mit polnischen Mitbrüdern zum Beispiel gesprochen hat. Die haben das natürlich anders gesehen. Johannes Paul II. Hat es ja auch nochmal anders gesehen, aber das war das war die Auseinandersetzung in den 80er Jahren. Dann kam 1989. Und dann war der Rückblick möglich. Und der Rückblick heute war dann zunächst einmal, ja, vermutlich wird man zwar unterschiedlich akzentuierend sagen können, die Tatsache, dass die Mauer gefallen ist, ist beiden Seiten irgendwie geschuldet. Sowohl der Friedensbewegung als auch der Tatsache, dass der NATO-Doppelbeschluss dann am Ende durchgeführt wurde. Und in dieser Kombination ist dann das entstanden, was niemand berechnen konnte. Und das hat nachträglich zu einem versöhnenden Blick geführt. Nun waren wir in der Osterwoche nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine wieder zusammen. Die Mitbrüder aus der zentraleuropäischen Provinz, zu der eben übrigens auch Jesuiten aus Litauen gehören, die einen ganz eigenen Blick drauf haben. Und dann haben wir zugeschaltet einen Mitbruder, mit dem wir zusammen auch studiert haben und der, wenn ich mich recht entsinne, in Cherson, im bombardierten Cherson damals war, und haben mit ihm gesprochen. Wir saßen da 150 Jesuiten, alle eher leicht ergraut, die allermeisten früher in der Friedensbewegung tätig gewesen, und haben uns angehört, wie können wir euch helfen und so. Zum Abschluss dann noch einmal die Frage, wie können wir euch helfen? Und dann sagte der ukrainische Mitbürger, bitte setzt euch bei der Regierung dafür ein, dass wir mehr Waffen bekommen. Das war natürlich dann nicht leicht zu hören für diejenigen Mitbrüder, die in den 80er Jahren eben auf der anderen Seite standen. Sehr interessant ist ja in dem Zusammenhang ja auch das, was bei den Grünen spätestens seit dem Kosovo-Einsatz und jetzt geschehen ist, diese Bewegung aus den 80er Jahren in die jetzige Positionierung der Grünen. Das findet bei uns mutatis mutandis auch statt. Wenn ich etwas lernen würde aus dieser Geschichte, dann eben: Lass uns einfach diese Differenzen aushalten und dem anderen nicht Böswilligkeit, Feigheit oder was auch immer, also mit moralischen Kategorien kommen, sondern immer im Blick haben, dass am Ende Geschichte nochmal anders verläuft, als wir sie planen. Was nicht bedeutet, dass wir nichts machen. Aber da kommt dann eine spirituelle Frage mit hinein, nämlich, dass wir nicht die Herren der Geschichte sind.
Aber den anderen aushalten, da müssen wir dann doch noch drauf kommen. Das ist ja in unserer politischen Realität natürlich der weiße Elefant im Raum, nämlich AfD aushalten. Also deren völkischer Nationalismus ist schwer erträglich. Die Bischöfe haben jetzt nochmal erklärt, dass das mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist. Sie stehen sonntags hier in der wunderschönen St. Canisius-Kirche vorne und predigen. Was ist denn, wenn Sie in Ihrer Gemeinde AfD-Mitglieder, Anhänger finden, wenn Sie merken, die wollen diese Position vertreten, wollen vielleicht sogar in ein Gremium kommen? Ist da dann sozusagen dieses beide Seiten ertragen noch möglich oder muss da Ausgrenzung stattfinden? Das ist die Frage, die doch diese Gesellschaft im Moment zerreißt.
Ja, die zerreißt die Gesellschaft. Ich finde sie auch eine ganz schwierig zu beantworten. Also erst einmal, ich muss mir klar sein, was denn der Punkt ist, an dem ich mich von der AfD distanziere. Das haben Sie auch genannt. Der entscheidende Punkt ist der völkische Nationenbegriff oder der ethnische, so könnte ich sagen, Nationenbegriff. An der Stelle ja auch verständlich die besondere Nähe zu Putin und zu Russland. Das sind tiefe, tiefe Verbindungen zwischen der deutschen Rechten und dem russischen Selbstverständnis. Das kann man ja schon in der Weimarer Republik sehen. Interessant ist ja, dass die ganze Dostojewski-Hype, ich bin ein Dostojewski-Anhänger, aber ermöglicht wurde durch die Übersetzung und die kam ja von der konservativen Revolution her, wurde die inspiriert. Dann gab es die anderen, die versucht haben, Dostojewski aus diesem Zugriff zu befreien, also Gordini, Berdjajew und so. Aber es ist jedenfalls eine alte Inspirationsgemeinschaft, die mit völkischem Denken zu tun hat und mit imperialem Denken zu tun hat. Und das ist antiliberal im Kern. Und zwar antiliberal im angelsächsischen Sinne des Wortes. Das hat nichts mit FDP zu tun. Ja, sondern also gegen die Vorstellung von allgemeinen Menschenrechten, Demokratie und rechtsstaatlichen Verfahren, die begründet sind in der allgemeinen Menschenwürde. So, das da ist die Grenze.
Auch die Grenze zum christlichen Universalismus.
Ja, natürlich, aber es ist ja, es gibt nicht mehr Juden und Nichtjuden, heißt es bei Paulus, also nicht mehr Juden und Griechen, sondern wir sind alle eins in Christus. Und das ist ja die Überwindung eines des Nationalismus, wenn wir so wollen. Ich muss hier allerdings hinzufügen, dass wir nochmal christlich nochmal besonders nachdenken müssen über die Frage, was ist denn dann Israel im Sinne eines auserwählten Volkes? Und was wäre dann die Kirche? Wie wäre sie dann zu verstehen? Es ist immer ein Volk aus vielen Völkern und das ist der christliche Universalismus. Ja, danke für diese Ergänzung. So, jetzt habe ich aber mit Menschen zu tun, die viel Vertrauen verloren haben, die sich anders positionieren als das, was sie den Mainstream nennen. So, und die entdecken dann plötzlich, dass sie ganz viele Äußerungen von AfD-Politikern eigentlich ganz gut finden. Und entdecken, ich kenne einige, die sagen, zu meinem Erschrecken erkenne ich, oh, ich bin ziemlich nah an der AfD inzwischen. Und das sind sehr gute Leute, auch kluge Leute, ernstnehmende Leute. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich erleichtert, dass es jetzt die Werteunion und diese Sarah Wagenknecht-Partei gibt, damit es sozusagen auch es Alternativen gibt für diese Klientel, die sich tatsächlich nicht wegen des rassistischen Elementes oder des ethnischen Elementes, sondern aus anderen Gründen zugezogen fühlen, also zu bestimmten AfD-Positionen, die eben mit völkisch zunächst mal nichts zu tun haben. Ja, und das müssen wir auch in den Gemeinden aushalten. Da müssen wir drüber sprechen. Und deswegen diese Äußerung der Bischöfe, ich habe mich selbst in dieser Frage auch öffentlich klar positioniert. Die Bischöfe haben sich jetzt klar positioniert, ich möchte nicht in ihre Haut stecken, muss ich sagen, denn es gibt die andere Seite der Medaille, nämlich dass viele Katholiken und Katholikinnen schon auch unzufrieden sind mit dieser Positionierung der Bischofskonferenz, weil sie nicht in die rechte Ecke gesetzt werden wollen, wenn sie tatsächlich ernsthaft überlegen, einige AfD-Positionen durchaus richtig zu finden. Das ist schwierig.
Also der Kampf
gegen. Habe ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen geredet?
Nein, überhaupt nicht, natürlich. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus, der sozusagen zu so einem allgemeinen bürgerlichen guten Ton gehört, da sehen Sie eben auch die Gefahr, dass dadurch Menschen sozusagen aus dem demokratischen Diskurs ausgeschlossen werden.
Naja, ich gehe auf eine Demonstration gegen rechts und dann stehe ich neben einem Plakat und da steht: Chupalla ist die Pest, Merz ist die Cholera. Das heißt, hier definieren Menschen, die alles, was rechts von ihnen ist, als rechts und selbst sind sie natürlich ganz, ganz am linken Spektrum. So. Ja, das ist unverantwortlich. Ich gehe übrigens auch sehr, sehr ungern auf Demonstrationen, wenn ich von Bundespräsidenten gelobt werde dafür, dass ich demonstriere. Ich finde, ich bin selbst auf einem Schweigemarsch hier in Berlin gewesen. Das war irgendwann am 10. Oktober 2020. Da wurde schon im Vorfeld darauf aufgerufen, man solle keine Fahnen mitbringen, auch keine Sachen auf T-Shirts tragen oder so, sondern einfach nur mit Masken Schweigemarsch, Abstand halten, schweigend durch die Stadt gehen. Und vorne trugen die Veranstalter ein Plakat und darauf stand: Wir müssen miteinander reden. Das war alles. Da habe ich gedacht, okay, da gehe ich mit. Und zwar nicht nur, um zu gucken, wer da ist, sondern eben, weil ich finde, tatsächlich, wir müssen miteinander reden. Ne? Und dann standen da eben an der Seite Leute, die auch mich als Nazi angebrüllt haben. Ich konnte da ganz entspannt mit umgehen, weil ich es ja nicht bin. Das weiß ich ja sehr gut. Aber es ist eben eine Eskalation, die die falschen Leute eigentlich dann genau in die Arme eben der Rechtsextremisten treibt. Extremismus wird nicht durch Extremismus bekämpft.
Ganz zum Schluss möchte ich aber doch gerne auf das zu sprechen kommen, was sozusagen jetzt vor uns liegt, nämlich die Osterfeiertage. Und wir haben viel über die Veränderungen der politischen Debattensituation, der politischen Kultur gesprochen, über eine falsche Moralisierung, das haben Sie mehrfach gesagt. Nun ist ja eine andere Großentwicklung dieses Landes die Entkirchlichung dieses Landes. Also die Leute haben freie Ostertage, aber vielleicht wissen sie auch gar nicht mehr genau, was an Ostern gefeiert wird. Also irgendwas mit Eiern ist das, glaube ich. Also hat diese Entchristlichung damit was zu tun, mit dieser Veränderung der Debattenkultur? Und was ist denn die Osterbotschaft für ein entchristliches Volk? Können Sie das nochmal sagen für die Leute, die mit dem Christentum nicht mehr so viel zu tun haben?
Also ob die Veränderung der Debattenkultur oder die Verschärfung der Debattenkultur etwas mit der Entchristlichung zu tun hat, weiß ich nicht, wage ich nicht zu behaupten. Wir stehen seit Jahrzehnten in gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, die kann man auch nicht durch zwei, drei Dinge einfach von oben steuern. Das hat viele Gründe. Ich habe gerade jetzt mit großer Freude dieses schöne Buch gelesen, Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, von dem Ewald Frie, wo das ja mal beschrieben wird, wie so eine katholische Welt sich im Laufe von Jahrzehnten verändert. Und nicht, weil das irgendjemand jetzt gewollt hat, sondern weil es einfach neue technische Entwicklungen gibt, das Zweite Vatikanische Konzil. Es ist einfach wahnsinnig viel geschehen. Das verändert eben. Für mich ist immer wichtig, dass die Kirche und dass die Christen die Tatsache, dass sie weniger werden oder vielleicht eines Tages eine Minderheit werden, nicht verwechseln, damit eine Minderheitsmentalität zu bekommen. So haben wir noch eine Botschaft. Und genauer, entdecken wir diese Botschaft auch in der Gegenwart? Also für mich wäre die österliche Botschaft, jetzt in Bezug auf Christus zu sagen, es gibt Niederlagen, die Siege sind. Also Ostern wird ja gejubelt über einen Sieg. Aber es ist eben nicht ein militärischer Sieg über den Feind, den militärischen Feind, sondern es ist ein Sieg, der viel tiefer geht. Ein Sieg, in der alles, was mich und das Menschsein entwürdigt, überwunden wird durch die Art und Weise, wie ich in den Kampf um die menschliche Würde gehe und dabei der Entwürdigung entziehe, sondern an meiner Würde festhalte. Das ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt. Ich nehme mal das eindrucksvollste Beispiel aus der jüngeren Zeit, ist für mich Andrei Nawalny. Seine Rede, die er gehalten hat vor dem Moskauer Gericht und wo er am Ende sagt, die Niederlage, die ihr mir jetzt bereitet, wird eure Niederlage werden. Und das ist jetzt nicht nur ein Gesundbeten einer schlimmen Situation, sondern dahinter steht ja die Frage, haben wir denn überhaupt eine Hoffnung darauf, dass die Niederlagen, die wir erleben, die wir auch vielleicht dann als Christen zurzeit erleben, als Kirche zurzeit erleben, dass das mehr sind als nur Niederlagen, sondern dass wir in der Art und Weise, wie wir in dieser Niederlage aufrecht bleiben, zugleich dazu führt, dass die Niederlagen, die uns zugefügt werden, am Ende Niederlagen für anderen werden. Ich glaube fest daran, dass so eine Geschichte wie die von Nawalny am Ende den Diktator entlarven wird, den hochgerüsteten Diktator. Und ich glaube eben fest daran, dass die österliche Botschaft das Vorbild schlechthin dafür ist.
Das bedeutet natürlich, die Osterbotschaft ist, dass wir alle Heilige werden müssen, so wie Nawalny. Gibt es noch eine Osterbotschaft für etwas einfachere Leute?
Ich kenne ganz viele einfache Leute, die genau diese Osterbotschaft leben. Und ich finde, dass das Christentum eine anspruchsvolle Religion ist. Und es geht eben mehr als nur um kulturelle Identität und sonntags in die Kirche gehen und gemäßigt wählen oder ich weiß nicht was, sondern das Christentum ist eine radikale, sie ist ein radikales Ja zu einer Hoffnung, mitten in der Situation von angefeindet werden. So, da ist der Kern. Und wenn wir in jeder Eucharistiefeier den Tod Jesu feiern, als einen Akt der Hingabe für das Leben, durch das Leben entsteht, dann ist das eben anspruchsvoll. Das muss man vielleicht nicht so anspruchsvoll jetzt zum Ausdruck bringen, wie ich das getan habe, durch alle Wasser der Theologie gewaschen, sondern im Leben von Menschen entdecke ich diesen Mut. Ich entdecke im Leben von Menschen diese Standhaftigkeit gegen Widerstände, authentisch zu bleiben und die Authentizität der anvertrauten Menschen zu wahren und zu schützen. Ich erlebe das so oft, dass ich eben finde, das Christentum ist wirklich eine Religion für andere Menschen. Alle Menschen können in diesem Sinne Heilige werden. Davon bin ich fest überzeugt.
Wir sind beim Cicero-Podcast Politik mit Klaus Mertes. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und kurz vor Ostern haben Sie uns sozusagen ein theologisches Ende beschert in diesem ansonsten politischen Podcast. Vielen Dank dafür, vielen Dank für das Gespräch und allen Zuhörern und Zuhörern frohe Ostern. Den Cicero-Podcast Politik finden Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen und auf der Seite cicero.de. Auch andere Folgen des Cicero-Podcasts finden Sie dort für die Osterfeiertage. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Volker Resing.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.